Geschafft. Das war mal eine Andenwand, die einem alles abverlangt. Hüfthoher, loser Pulverschnee, massenhaft Spindrift, bis zu 90 Grad Eis, leichtes Mixgelände und ständig diese Serax über allem. Die 500 Meter hohe Südwand des Pisco hat uns wirklich alles abverlangt. 9,5 Stunden in der Wand und insgesamt 18 Stunden unterwegs. Bei Sonnenuntergang auf dem Gipfel und in der Nacht wieder runter über den Gletscher. Wir sind stolz, aber auch geschafft. Willkommen bei der 25. Episode des Vitamin Berget Podcast. Heute ist unser Thema Klettern in Peru und ich freue mich, den Florian Schupp mal wieder zu Gast zu haben. Viel Spaß damit! So, meine Leitung geht heute nach Freiburg mal wieder. Das letzte Mal, also was heißt das letzte Mal? Es war die erste Episode vom Vitamin Berger Podcast. Da war der Florian auch schon mal bei mir zu Gast. Und heute darf er wieder ran, weil in der Zwischenzeit, das sind jetzt fast schon 2 Jahre, 1,5 Jahre wieder vorbei, ist einiges passiert. Wir waren nicht nur zusammen auf Madeira, sondern hatten auch den ein oder anderen Trainingslauf zusammen und das hat er allerdings ohne mich gemacht, leider. Er war in Peru. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Herzlich willkommen, Florian.
Ja, vielen Dank, Robert, für das tolle Intro. Und ja, dann stell mir doch mal deine Fragen. Ich freue mich auf das schöne Interview.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, nach Südamerika zum Klettern zu reisen?
Lange, lange herrscht das schon in meinem Kopf. Also ich habe, glaube ich, 2015 das erste Mal darüber nachgedacht, dass mich Südamerika extrem reizt, weil meine Schwester war, zu dem Zeitpunkt kam sie von einer Reise aus Südamerika zurück oder von ihrer Weltreise, davon war sie 4 Monate in Südamerika und hat viel davon geschwärmt und ich habe mir gedacht, Mann, da stehen ja auch super Berge rum, die willst du auch irgendwann mal besteigen. Und dann war es tatsächlich im Oktober 2015, dass ich mir das erste Mal auch den Alpamayo angeguckt habe und mir gedacht habe, boah, für mich einer der, wenn nicht der schönste Berg, der auf der Welt rumsteht. Und 2016 habe ich dann den Thomas, einen, der jetzt auch in Südamerika dabei war, dann angeschrieben im Juli. Ich weiß noch ganz genau, ich habe ihm nämlich ein Bild von einer Eiswand geschickt, habe sofort zurückgekriegt. Flo, was willst du jetzt mit einer Eiswand? Ich stehe gerade in Arco in der Eisdiele, komme vom Sportklettern zurück, hatte gerade eine coole Meerseillänge, 30 Grad. Warum denkst du jetzt an Eisklettern und kalte Nordwände oder im Falle der Südhalbkugel kalte Südwände? Und ja. Aber mich hat es einfach gereizt. Ich wusste, mit ihm habe ich sofort jemanden, der da Feuer und Flamme ist. Und so war es auch. Er hat dann zurückgeschrieben, ich bin motiviert. 2 Monate später bin ich dann nach Nepal aufgebrochen, um meine ersten Höhenbergsteigererfahrungen zu sammeln. Und so ist langsam dann aus diesen kleinen Gedanken in meinem Kopf eine etwas größere Pflanze geworden. Und ich dachte mir, hey, mal schauen, ob das sich 2017 ausgeht und ob du genügend Leute findest.
Jetzt wart ihr ja nicht nur zu zweit, sondern ihr wart, ich glaube, zu fünft oder zu sechst?
Genau, wir waren zwischenzeitlich, also das originäre Team bestand aus 5 Leuten, 5 Männern. Wir haben aber dann dort auch noch, genau, den Lukas und die Michi getroffen, die zu zweit unterwegs waren, über 2 Monate in Südamerika unterwegs waren, die wir teilweise kannten. Der Lukas, auch ein Blog, Fels und Eis.info. Kann ich nur empfehlen. Er ist sehr klein, er macht, promotet sich nicht sehr viel, aber er macht, wenn dann, sehr anspruchsvolle Bergsachen und ist ein sehr guter Bergsteiger. Und den habe ich dann in Peru auch kennengelernt. Und so waren wir jetzt am Ende dann doch auch mal zu 7 unterwegs.
Cool. Und wie hast du dich persönlich darauf vorbereitet? Also, das war ja ein 6000er. Und das ist ja schon eine andere Qualität als jetzt, meinetwegen, jetzt so der Kippfelsen in Freiburg.
Ja, der Kipfelten war zwar tatsächlich eine meiner Trainingsstrecken, aber im Endeffekt hast du absolut recht. 6000 Meter ist eine ganz andere Hausnummer. Also ich selbst, Hauptzielplanung war der Alpamayo mit seinen 5900 und ein paar zerquetschten Metern, fast 6000. Und der Artus zum Racho, der 6032 Meter hoch ist, also ein echter 6000er. Allerdings war ich auf beiden Gipfeln, ich kann schon mal vorwegnehmen, wir kommen sicherlich gleich dazu, nicht nur die anderen vier Jungs. Allerdings war ich auf zwei 5000ern, also auch da auf die muss man sich vorbereiten. Und ich habe dazu viele Trailläufe gemacht, war in den Alpen auch immer wieder auf 3000 oder 4000 Metern unterwegs. Nichtsdestotrotz bringt dir natürlich die konditionelle Vorbereitung überhaupt nichts, wenn du nicht unmittelbar vorher schon dich akklimatisierst in den Alpen. Das haben wir alle aus zeitlichen und auch wettertechnischen Gründen in der Zeit dann leider nicht geschafft, sodass es zu der einen oder anderen Herausforderung kam. Aber im Prinzip wäre natürlich für so eine Expedition auf 6000 Meter die beste Akklimatisationsstrategie. Man ist ungefähr die letzten 3 Wochenenden vor Abflug schon jenseits der 3000 Meter und nächtigt vielleicht auf 2,8 oder 3000. Also es gibt doch den einen oder anderen, der sich dann zum Beispiel auf diversen Alpenhütten einnistet vorher, wenn es die Zeit hergibt für eine Woche und dann auf 2,6, 2,7 schläft, dann ist man auf der Höhe schon mal perfekt akklimatisiert.
Und hat dich das irgendwie nervös gemacht, dass du das nicht machen konntest? Oder hast du gesagt, oh nö, das schaffe ich schon irgendwie?
Natürlich, sonst wäre ich nicht geflogen. Also natürlich habe ich gesagt, ich schaffe das schon irgendwie. Es gibt durchaus, ich gebe es zu, den einen oder anderen schwachen Moment, wo du immer denkst, oh, ich könnte immer mehr machen. So eine selbstorganisierte Expedition ist einfach ein Riesenprojekt. Man kann sich das kaum vorstellen oder wenig vorstellen, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Es ist dann tatsächlich so ein kleiner Gedanke, der einen über ein halbes, dreiviertel Jahr immer begleitet. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie zu der Zeit, wo man noch studiert hat, wenn man wusste, hey, ich muss eigentlich für die Klausur lernen, aber feiern ist viel cooler. Man hat es trotzdem genossen, aber man hatte immer so ein subtil schlechtes Gewissen. Und ähnlich ist es dann mit so einer Expeditionsvorbereitung oder auch Planung auch. Man macht auch mal was anderes, Familie ist auch mal wichtig, aber auch mal ganz andere Tätigkeiten. Aber trotzdem hat man dann bei jedem Wochenende, wo man mal nicht dafür trainiert oder mal nicht an der Logistik und der Planung sitzt, immer so ein subtiles, schlechtes Gewissen. Ach, hätte ich doch noch mal ein bisschen, da hätte ich noch was machen müssen und es wird jetzt schon langsam knapp und die Zeitplanung wird jetzt schon langsam eng.
Jetzt hast du es schon angesprochen, es war ja eine selbstorganisierte Reise, also nicht irgendwo eingekauft oder so, sondern ihr habt das selber organisiert und geplant. Mit was fängt man dann an? Also das ist ja doch eine Unbekannte. Es sind, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, aber das sind schon bestimmt 12.000 Kilometer bis darüber. Viel Zeitunterschied, man weiß nicht, was es dort zu essen gibt, ob es dort Seile hat, ob es dort keine Ahnung, was man alles zum Klettern braucht dort. Wie habt ihr euch da vorbereitet, beziehungsweise das Ganze geplant? Also sei es die Reise, der Reiseführer wahrscheinlich reicht da nicht. Wie habt ihr das gemacht?
Also vorweg, Reiseführer bringen dir da reichlich wenig, weil die typischen Individualreiseführer à la Lonely Planet oder Loso, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen,
Nee.
sind sehr auf Kultur und Individualreisen ausgerichtet. Bergsteigen, da kommt da wenig drin vor. Es gibt einen sehr guten Führer über die Cordillera Blanca, der so ziemlich alle Routen dort beschreibt, ein Englischsprachiger, mit dem man sich sehr gut vorbereiten kann. Aber prinzipiell war natürlich das auch das, was mich am meisten gereizt hat, mal wirklich selbst eine Expedition zu organisieren. In Nepal hatte ich mich ja noch über Amical quasi eingekauft, in Anführungszeichen. Oder habe mich da angeschlossen, weil ich auch keine Leute hatte, die da mitgekommen wären. Das war super, auch von der Erfahrung, die man da mal sammeln konnte. Ich konnte mich wirklich auf mich und auf das Höhenbergsteigen konzentrieren und wusste ja bis dato nicht, taugt mir das überhaupt, ist mein Körper überhaupt in der Lage, sich auf den Höhen von jenseits von 6000 zu akklimatisieren. Aber schon damals habe ich mir natürlich gedacht, ach, dich reizt eigentlich das Ganze drumherum mindestens genauso wie die eigentliche Tour. Also die ganze Logistik von Essensplanung, man sitzt dann tatsächlich da und schreibt für 2 oder 3 Wochen dann einen Essensplan, wo man dann kalkuliert, okay, jeder sollte so und so viel Kalorien am Tag zu sich nehmen. Und was kann ich da kochen? Was hält sich, wenn ich auch 12, 13, 14 Tage abseits der Zivilisation bin und mich nicht nur auf gefriergetrocknete Nahrung fokussieren möchte, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen was Frisches, was hält sich, wie viel muss ich davon einkaufen? Und so kam es dann tatsächlich auch so, dass wir dann nach unserem ersten, wo das erste Mal weg sind, ins Tal quasi mit Eseln, bestimmt 50, 60 Kilo Essen dabei hatten. Also wir hatten allein 10 Kilo Müsli, weil 5 Leute über 12 oder 13 Nächte, das ist einfach was, was zusammenkommt. Die müssen gefüttert und gesättigt werden und die brauchen auch Kalorien. Jetzt kann das Bergsteigen sicherlich auch eine sehr kalorienreiche Tätigkeit, sodass man da am Tag dann schon locker seine 4000 Kalorien verbraucht. Und vor dem Hintergrund nimmt man so oder so auf Expeditionen ab, also auf guten 8000 Expeditionen im Alpinstil. Der Steffen, der eine, der dabei war, war zum Beispiel letztes Jahr auf dem 8000er auch selbst organisiert und der hat 11 Kilo abgenommen in den 2 Monaten, weil du gar nicht so viel schleppen und essen kannst und weil du einfach auch allein durch die Kälte und aber auch durch die Anstrengung einen so hohen Kalorienverbrauch hast.
Und habt ihr das dann aber aus Deutschland mitgebracht oder habt ihr es vor Ort gekauft?
Also teils, teils. Wir hatten gefriergetrocknete Nahrung, haben wir gesponsert gekriegt. Da hatten wir doch viel dabei, weil das kriegt man auch gar nicht, muss man ehrlich sagen, vor Ort oder nur sehr schwierig. Und die Standards oder die routinemäßige Nahrung haben wir natürlich vor Ort gekauft. Also was Müsli betrifft, Trockenfrüchte, Nüsse, bisschen Gemüse, Thunfisch zum Beispiel aus der Dose bietet sich auch immer gut an. Und auch die üblichen lokalen anderen Sachen, also Cusco oder Reis haben wir natürlich vor Ort gekauft. Oder auch Milchpulver, wobei da wussten wir nicht, ob wir vor Ort was kriegen, hatten aus Deutschland auch welches dabei. Also im Endeffekt, die Standards haben wir vor Ort gekauft, weil wir das auch gar nicht alles ins Fluggepäck reingekriegt hätten, genauso wie Gas. Und die gefriergetrocknete Nahrung und so Riegel und Gels haben wir aus Deutschland mitgebracht.
Jetzt besteht das Ganze ja nicht nur aus Essen, sondern auch aus sonstigem Equipment. Was habt ihr denn mitnehmen müssen, wo ihr wusstet, okay, das brauchen wir auf jeden Fall, das müssen wir mitschleppen, also sowas wie Zelt, Schlafsäcke, Seile, Pickel, keine Ahnung.
Also unser Expeditionsgewicht am Flughafen, ich weiß es, weil ich mit 2 25-Kilo-Taschen plus meinem Handgepäck allein am Flughafen gefahren bin, um das dann dort am Frankfurter Flughafen in aller Herrgottsfrühe früh um 6 zu verteilen auf die Gepäckstücke, weil wir unterschiedlich viel jeder hatten, war das ungefähr 160 Kilo schwer von 4 Personen am Frankfurter Flughafen. Der Steffen hatte auch nochmal ungefähr 30 Kilo. Also wir hatten im Tutto knapp 200 Kilo schon mal dabei. Wie du es schon richtig sagst, die Ausrüstung vor Ort, da wollten wir uns nicht drauf verlassen. Man kann tatsächlich, wie ich festgestellt habe, in Huaraz viel in diesen Bergsteigerbüros ausleihen und auch in den Bergführerbüros. Es gibt tatsächlich auch gar kein schlechtes Equipment, nur möchte man sich auf seinen Touren dann doch zum Beispiel nicht auf ein ausgeliehenes Seil verlassen. Und man weiß dann doch selbst auch, wie seine Ausrüstung, gerade wenn man in anspruchsvollen Touren unterwegs ist, gepflegt ist. De facto hatten wir dann tatsächlich insgesamt, jetzt lass mich überlegen, 2 Halbseile, also insgesamt 4 Seile dabei. Jeder hatte natürlich seine 2 Eisgeräte, ein paar Steigeisen. Wir hatten noch zusammen ein paar Ersatzsteigeisen dabei und dann natürlich sämtliches Metallsicherungsmaterial, was dann durchaus auch noch mal einiges an Gewicht darstellt, über Eisschrauben, Firnanker, Cams, weil wir auch in Mixed-Gelände, also in kombiniertem Gelände aus Eis und Fels unterwegs waren. War dann schon auch an Metallausrüstung ungefähr 30, 40 Kilo locker, plus Seile. Also immer wieder im Team gerechnet zu fünft, aber in der Menge ist es halt dann doch einiges. Und dann kommen die schweren Bergschuhe dazu, die wärmenden, plus ein dicker Schlafsack, der auch so zwischen 1,5 und 2 Kilo wiegt, die Zelte, drei Zelte hat man dabei und Isomatte und Kocher. Also wir hatten insgesamt 4 Kocher dabei. Es ist also doch einiges an Material, was da zusammenkommt. Satellitentelefone, also ein Satellitentelefon, ein Satellitenkommunikator, Solarpanels. Ja, ich könnte jetzt noch weiter aufzählen, aber das war, glaube ich, jetzt das Größte.
Wichtigste. Dann seid ihr ins Flugzeug reingekommen, tatsächlich auch mitgekommen, trotz des vielen Gepäcks. Seid nach Peru, das ist Lima, oder? Man kommt da Lima an, ne?
Genau, man fliegt nach Lima und ja, wir waren dann auch tatsächlich im Flieger, der ein oder andere dann auch bepackt. Also ich kann mich daran erinnern, Steffen saß in seiner fetten Daunenjacke und seinen fetten Bergschuhen da, weil die haben nicht mehr gewichtstechnisch in sein Gepäck gepasst. Der also Spitzname Trophy Sebastian, hatte ungefähr 40 Ritter Sport in seiner Daunenjacke stecken. Weil auch die wären zu schwer fürs Gepäck gewesen. Also so lustige Sachen kamen dann zustande. Wir hätten also auch locker noch 3 mal 12 Stunden länger fliegen können. Wir wären wahrscheinlich die Einzigen gewesen, die nicht verhungert wären.
Und dann seid ihr in Peru angekommen und wie ging es dann weiter? Also direkt in Lima sind ja nicht die hohen Berge, da muss man ja dann doch schon ein bisschen außerhalb fahren, oder?
Genau, wir sind in die Cordillera Blanca gefahren. Das ist quasi das Headquarter, ist Huaraz auf gut 3000 Meter Höhe. Das ist die Stadt, die dort liegt, die auch als Basecamp vor allem für Trekker und Bergsteiger dient. Hat mittlerweile grob 200.000 Einwohner, ist also gar nicht mehr so klein. Ist jetzt in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Und von dort aus geht eigentlich alles los. Huaraz liegt allerdings wieder ungefähr 6 bis 7 Busstunden nördlich von Lima, sodass wir um circa 16 Uhr an einem Samstag gelandet sind und dort von unserer Kontaktperson, dem Willi, direkt abgeholt wurden und dann noch 6 bis 7 Stunden mit einer Abendessenspause nach Huaraz direkt gefahren sind, sodass wir nachts um 2:30 dort ankamen. Aber der große Vorteil, wir waren direkt in unserem Hotel, wir hatten schöne weiche Betten. Und wir haben direkt auf 3000 Meter geschlafen, was natürlich für die Akklimatisation gut war.
Und dann ging es los. Ihr seid in die Berge gegangen.
Genau, dann ging es los. Und dann fing schon alles an. Genau, wir hatten natürlich, wie es so ist, 5 Jungs super geplant. Aha, nein, wir hatten wirklich gut geplant. Wir hatten eine passive und eine aggressive Akklimatisationsstrategie. Und wie es dann so ist, 5 Männer sitzen zusammen, gell, jeder motiviert den anderen. Es war strahlend blauer Himmel. Wir saßen im Hotel vom Willi. Der Willi ist der Hotelmanager dort. Das Hotel ist irgendwie in dem schwedischen Besitz, soweit ich das repetiere. Aber dieses Hotel hat ein riesen Panoramafenster aus dem Frühstücksraum, wo man direkt auf die Cordillera Blanca und auf Huaraz und die 6000er im Hintergrund blickt. Das war natürlich bei strahlend blauem Himmel, ich kann dir dann mal ein Foto noch schicken dazu,
Sehr gerne.
gigantisch. Dann waren es halt wir, naja, 5 Männer. Ach komm, Wetter ist so gut, wir können uns auch auf dem Weg akklimatisieren. Eigentlich waren 3 Nächte in Huaraz geplant und von dort Akklimatisationstouren. Nein, okay, Sonntag kam, wir waren unausgeschlafen, wir haben sofort alles eingekauft. Wir haben den ganzen Tag dafür aufgebracht, dann die ganzen Lebensmittel, von denen ich vorhin erzählt habe, zu kaufen, 18 große Gaskartuschen zu besorgen. Das war nochmal ein Marathon, weil in ganz Huaraz, wir waren am Ende der Saison, war das Gas ausverkauft. Wir haben also nach 2 Stunden irgendwo in der Steffen und der Trophy in der letzten hinteren Kaschemme hat der wirklich noch irgendwie einen Händler ausfindig gemacht, der unter seinem Ladentisch noch irgendwelche 30 Gaskartuschen rausgezogen hat. Ich weiß bis heute nicht, Die sahen gut aus, sie sind ja nicht um die Ohren geflogen. Aber ja, er hat für uns auch nicht gerade zum günstigsten Preis, was ich dann vorstellen konnte. Er wusste also von seinem Monopol, glaube ich, verkauft. Aber im Endeffekt hatten wir dann tatsächlich auch Gas und haben dann, glaube ich, 18 Kartuschen für insgesamt 150 Euro oder sowas gekauft. Das war dann schon kein Schnäppchen, aber es war in Ordnung und wir konnten losziehen. Und sind dann tatsächlich unmittelbar eigentlich 1,5 Tage, nachdem wir angekommen sind, bereits losgezogen und haben auf 3,8 genächtigt und waren dann schon eigentlich am 4. Tag im Lande, im Basislager vom Alpamayo auf 4,3 oder 4,350 Meter, was bei mir dann zum Beispiel schon Kopfweh ausgelöst hat.
Und ab dort ist dann quasi alles immer mit Zelt gewesen. Also Übernachtung im Zelt und Transport dann alles auf dem Rücken und zu Fuß.
Genau, also wir haben es im Alpinstil die Berge bestiegen. Das heißt, wir haben ab dem Basislager alles selbst hochgetragen und wieder runter und aufgebaut, haben ohne Träger, ohne Esel und alles gearbeitet. Ins Basislager, muss man sagen, haben wir natürlich fairerweise mit Eseln, also wir hatten einen Eseltreiber mit 4 Eseln, weil es war einfach, wie man sich vorstellen kann, 160 Kilo oder sowas. Wir haben jeder 20 Kilo getragen, aber trotzdem war dann viel noch auf den Eseln. Und wir waren ja immerhin knapp 2 Wochen in diesem Tal. So gesehen, natürlich haben wir bis dahin mit Eseln gearbeitet, aber ab dann haben wir tatsächlich die Lagerkette in Anführungszeichen dann auch komplett selbst aufgebaut und waren, das kann man sich dann so vorstellen, man kommt im Basecamp ab, der Eseltreiber wirft alles ab und verschwindet gleich wieder, talauswärts, und man sitzt dann da tatsächlich, wir waren auch ja am Ende der Saison, wie ich schon gesagt habe, allein da und haben dann unsere Zelte aufgebaut. Wirklich allein an so einem kleinen Fluss. Und dann schlägst du da deine 3 Zelte aus und denkst dir so, okay, wie komme ich jetzt auf diesen Berg da hoch?
Wie seid ihr auf dem Berg denn dann drauf? Also wann fing es an? Also plant man das dann so? Also ich kenne das halt aus Filmen irgendwie, dass man dann da steht und dann so, ja, dort die Rinne hoch und das und das und das. Oder ist es dann, ja, los geht's?
So ist es nicht. Also wir haben uns natürlich vorher die Route angeguckt. Im Führer. Auch bei dem Bild, man muss sagen, den Alpamayo jetzt in den Normalfällen besteigst du ihn von der falschen Seite. Also du siehst eigentlich erst aus dem Hochlager auf 5,4 siehst du erst die Südwestwand. Eine traumhaft schöne Wand, die man von Bildern kennt, die mit diesem geriffelten Eis. Ich kann dir auch mal ein Bild schicken, mit diesen geriffelten Eisrinnen sich in so einer schönen steilen Triangel zum Gipfel hoch schält, sag ich mal, ungefähr. Von der Seite musst du aber erst über eine ziemlich steile Moräne und dann durch einen Gletscherbruch auf ein Joch, das steigst du wieder knapp 100 Höhenmeter ab und bist dann in so einem riesen Gletscherkessel drin, von dem du aus die Wand siehst und auch besteigst. So gesehen siehst du vom Basecamp des Alpamayo die Route, kannst du nicht einschauen, du siehst nur auf die kühle und sehr schroffe und weiß gar nicht, ob die jemals einer durchgeklettert ist, weil sie sehr Steinschlag- und Eisschlaggefährdet ausschaut in Nordwand. Du siehst die eigentliche Route nicht. Also haben wir die natürlich am Führer geplant. Wir haben dann uns natürlich in Huaraz Informationen eingeholt und wir haben auch beim Talauswärtslaufen schon Freunde bzw. andere getroffen, die uns über die Verhältnisse in der Wand dann nochmal auch ein paar Fragen beantworten konnten, weil sie ein paar Tage vorher drin waren. Und dann fängt es halt so an, du sitzt da in deinem Basecamp und am nächsten Tag schleppst du dann schon mal einen Teil in dein vorgezogenes Basecamp oder wie es da auch heißt, auch ins Moränenlager auf knapp 5000 Meter. Und dann geht's los. Also dann besteigst, da fängt es eigentlich schon an, weil du dann schon diese steile Moräne hochläufst. Das ist schon sackanstrengend, wenn du da 15 Kilo, 20 auf den Schultern hast, hast eh Kopfweh und läufst da hoch. Und es hat mich dann auch, also mich persönlich hat es dann auch, für mich war die Akklimatisation so schnell, ich hatte dann auch da Kopfweh und hatte mich dann im Endeffekt eigentlich schon am 5. Tag entschieden, dass ich den Alpamayo nicht mitbesteigen werde.
Und du bist dann unten geblieben im Basislager und hast die anderen quasi dann von unten gesehen, oder wie war das?
Jein, ich habe sie teilweise von unten gesehen, aber nachdem sie über diesem Joch waren, konnte ich sie natürlich nicht mehr sehen. Also wir hatten ja zwei Satellitenkommunikationsgeräte dabei, wir waren also bestens ausgerüstet und standen dadurch dann auch immer in Kontakt. Wir hatten ein InReach und ein Satellitentelefon. InReach kannst du jetzt nur sowas wie SMS oder kannst du SMS schreiben, aber mit Satellitentelefon natürlich auch telefonieren und SMS. Das Satellitentelefon war dann unten bei mir. Wir haben also per SMS kommuniziert. Ich hatte mich dann entschieden, weil ich, wie gesagt, auf 4.9 schon so brutale Kopfschmerzen hatte, dass ich da auf keinen Fall hätte mir gedacht, ich kann da schlafen. Habe dann auch eine schlechte Sauerstoffsättigung gehabt und habe mir dann gedacht, naja, irgendwie komme ich da vielleicht noch auf 5-4 hoch, aber es ist dann schon auch gefährlich. Erstens müssen ja andere mit dir absteigen, zweitens ruinierst du denn auch die Gipfelchance und drittens, dadurch, dass das auf dem Koll, also auf dem Joch hochgeht und dann wieder du leicht ins Gletscherbecken absteigen musst, auf 5-4, also knapp auf 5-5 geht es hoch und dann geht es wieder auf 5-4 runter, wo dein Zelt ist, hast du natürlich auch die Problematik, dass wenn du da höhenkrank wirst, theoretisch erst wieder 100 Höhenmeter aufsteigen musst, um dann runterzukommen. Und das kann mit einer Höhenkrankheit oder vor allem in Lungenödem kann das quasi, können das einfach 100 Höhenmeter sein, die dir vorkommen wie eine 3000 Meter Wand. Weil das so, du bist dann einfach nicht mehr mit sowas in der Lage, überhaupt 10 Meter zu laufen, ohne halt zu kollabieren. So gesehen war das für mich dann einfach in der Verfassung zu riskant. Das Team ist dann ohne mich losgezogen, also die 4 Jungs noch, und sind dann auch tatsächlich nach einer Nacht auf dem Moränencamp sofort am nächsten Tag mit 25 Kilo durch ungefähr 60 Grad steilen Gletscherbruch, also auch schon durchaus anspruchsvolles Gelände, auf das Hochlager aufgestiegen. Also da fängt schon die Tour an, quasi. Der Zustieg ist schon nicht einfach Pillepalle. Beim Alpha Mayo kann man so sagen. Und dann haben sie am nächsten Tag nachts um 12 sind sie gestartet, sind sie dann die Wand geklettert und haben es dann auch geschafft. Und so war dann quasi für das Team bis auf mich der erste 5000er erreicht. Ich habe mich in der Zeit mit Trekking im Tal und ein bisschen Begleitung von anderen, von den Zweien, die quasi noch mit uns immer parallel so halb unterwegs waren, den zwei Freunden, die habe ich dann ein bisschen begleitet, herumgeschlagen. War auch mal interessant, 2 Tage allein im Feld unterwegs.
Wie war das dann, als die zurückgekommen sind? Was haben die da erzählt alles?
Also wir sind unterschiedlich zurück, oder das Team ist unterschiedlich zurückgekommen. Thomas und Sebastian, denen ging es nach dem Alpha Mayo dann auch nicht mehr so gut. Die hatten dann von der Belastung ziemliche Kopfschmerzen und haben dann auch eine leichte Höhenkrankheit entwickelt und mussten dann sich auch übergeben. Es haben dann entschlossen, sie sind quasi am nächsten Tag abgestiegen, während Steffen und Max noch oben geblieben sind und die Nordwand des Pitarajo bestiegen haben. Auch wieder nachts um 12 gestartet und auch wieder eine anspruchsvolle Tour. Wir sind also unterschiedlich sind die dann ziemlich geschafft unten alle in Basecamp angekommen. Wie man sich das dann vorstellen kann, also das sind Berge in Peru, sind wirklich sausteil und anspruchsvoll und keine Tour ist eigentlich unter 12, 13 Stunden lang. Oft länger, oft sind da 17, 18, 22 Touren keine Seltenheit. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie dann so Leute nach solchen Touren und dann, wenn sie vor allem noch abklettern müssen und sich wieder abseilen durch den Gletscherbruch und dann mit 25 Kilo runterladen. Man kommt glücklich unten an, aber man sieht ihnen schon an, dass sie geschafft sind. Also die, ich weiß noch, wo Thomas und Truffi, denen es ja eh nicht so gut ging, die kamen dann erst mal runter. Ich habe sie dann schon aus Weitem gesehen, weil sie so in der Dämmerung am Abend schon noch runterkamen, in den hatte dann schon Tee und Suppe vorgekocht, aber die haben nicht mehr viel gemacht an dem Abend, außer sich ins Zelt gelegt und geschlafen. Also ich habe die dann ein bisschen aufgepäppelt. Ich war ja erholt und habe so dann ein bisschen den Basecamp-Chef gespielt.
Auch mal nicht schlecht.
Auch mal nicht schlecht, genau. Koch, Organisator, ja.
Jetzt hast du in deinem Facebook-Post, da hast du auch geschrieben von Serax. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Was ist das?
Also Seracs sind diese Eistürme, die in Hängegletschern oft vorhanden sind oder gerade wenn die Gletscher die Flanke runterhängen, hat man am Übergang, wo der Gletscher aufhört, dann oft so Eistürme, die immer drohen oder schief stehen, abzubrechen, bekannt auch oft am Mont Blanc, also im Mont Blanc-Gebiet gibt es auch viele Seracs, zum Beispiel am also am Takül quasi, in dem Gletscherbruch, das ist auch sehr bekannt für die Seracs. Das sind, wie gesagt, Eistürme, die können bis zu 40 Meter hoch sein, vielleicht auch höher, behaupte mal in Patagonien, die zum Beispiel da in das Meer fallen. Ich weiß gar nicht, wie der Gletscher heißt, da bist du besser informiert, weil du schon...
Perito Moreno.
Genau, das sind auch Seracs quasi, so Eistürme, ah, okay, die dann ins Meer stürzen. Die sind noch höher, glaube ich. Aber wenn die natürlich halb schräg, man weiß nie, auch die Eisforscher können nie sagen, wann sie abbrechen. Irgendwann brechen sie ab, hängt teilweise von der Sonneneinstrahlung, muss aber nicht unbedingt sein, zusammen. Und wenn du natürlich unter solchen Seracs kletterst, du hast immer eine gewisse objektive Gefahr über dir. Weil wenn du den 40-Meter-Turm abbrichst und in deine Route runterrutscht, dann machst du nicht mehr viel. Aber das ist das Commitment, was man dann halt im schweren Bergsteigen auch braucht. Man kann es nicht immer perfekt kalkulieren und man ist natürlich auch etwas, es klingt jetzt so riskant und so extrem, das ist es nicht. Man kalkuliert es natürlich vorher und dass so ein Serac, genau wenn da eine Seilschaft drin ist, runterbricht, das kommt tatsächlich sehr selten vor. Aber es ist ein Risiko, was du in deiner Entscheidung berücksichtigen musst, weil es kommt vor.
Dann bin ich ja glücklich, dass ihr alle gesund nach Hause gekommen seid.
Sind wir auch. Und erfolgreich. Aber am Alpamayo standen jetzt wenige Seracs rum. Die Seracs, der Post, der stammt tatsächlich von später, als wir auf Pisco waren. Und da sind wir tatsächlich 9 Stunden in der Südwand unter einem recht großen Serac geklettert.
Also ihr seid danach dann nochmal auf einen anderen drauf.
Genau, also der Expeditionsverlauf war so, der Alpamayo und der Atacama Rojo waren eigentlich unsere Hauptziele, die wir für 3 Wochen angelegt hatten. Wenn wir schneller waren, hatten wir diverse andere Ziele. An der Cordillera Blanca stehen ja haufenweise schöne 5.000 und 6.000 herum im Kopf, aber das war alles Zugabe. Und nachdem die Jungs dann vom Alpamayo zurück waren, bin ich aber nach Huaraz zurück, weil ich mich erholen wollte. Die Jungs haben dann noch den Atacama Rojo bestiegen, den sogenannten Paramount Berg, der quasi aus den Paramount Pictures bekannt ist. Das ist nämlich der Berg, der im Vorabspann ist. Ein wunderschöner Berg, also richtig formschön. So ein richtiger Berg, wie ein Kind malen würde. Von allen Seiten gleichmäßig spitz zulaufend. Aber da hört man schon raus, er ist von allen Seiten auch nicht gerade einfach. Es gibt also keine leichte Route auf dem Berg. Von dem jedem Lager sind es mindestens 1000 Höhenmeter von jeder Seite auf diesem Berg. Und dadurch, dass es so steil ist, muss man natürlich das Ganze auch wieder abklettern oder abseilen, was den Rückweg eigentlich genauso lang macht wie den Aufstieg. Den Berg haben dann die anderen noch bestiegen. Die sind also dann gleich direkt zum Hochlager dort rüber, sind am nächsten Tag oder nach einem halben Erholungstag haben sie alles rübergeschleppt ins nächste Basecamp. Das ist ungefähr 15 Kilometer auf der anderen Talseite vom Alpamayo Basecamp auf 4.1. Und dann ist man gleich, geht man gleich ins Moränenlager auf 5.000 hoch und macht dann am nächsten Tag, startet man dann nachts um 23 oder 24 Uhr und geht dann auf diesen schönen 6.000er. Die Herausforderung da war, es hatte reingeschneit. Vorher 20, 30 Zentimeter, man hat also keine Spur mehr gesehen, man musste neu spuren. Es war von der Lawinengefahr schwer einzuschätzen und das Wetter war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Was aber dazu geführt hat, dass die 4 Jungs irgendwann die Wolkendecke durchbrochen haben und so ab 5, 9 über den Wolken waren und nur noch die Spitzen rausgeguckt hat, was ich war ja nicht dabei, in der Erläuterung ein absolutes Hochgefühl und ein Once-in-a-Lifetime-Moment gewesen sein muss.
Das schaffen wir auch beim im Schau ins Land.
Genau.
Oder Feldberg.
Aber genau, irgendwo, also da habe ich auch schon hingekriegt.
Jetzt hast du schon mehrmals gesagt, ihr geht um 12 Uhr los. Das ist doch noch dunkel. Also klettert ja, man dann mit Stirnlampe? Oder also wie
die halbe Nacht tatsächlich mit Stirnlampe. Und in der Nacht. Entweder man klettert oder man sucht sich den Weg durch den Gletscher. Du sprichst es an, es ist nicht gerade unaufwendig, beziehungsweise es ist ein Abenteuer. Anders kann man es nicht sagen. Weil du kannst dir so vorstellen, wir sind ja jetzt alle keine Locals. Das heißt, man schaut sich so einen Gletscher auf der Karte an, man schaut sich tagsüber an, wo ungefähr der Weg durchgehen kann. Kann man sich aber nur bedingt merken und dann heißt es viel Spürsinn und Erfahrung und Wegfindung durchbringen, durch dieses Spaltengewirr einen Weg zum Mannfuß zu finden und dann irgendwie auf den Berg zu kommen. Also es ist ein Bergsteigen in Peru ist noch ein echtes Abenteuer. Ein halbwegs kalkulierbares, weil es recht zivilisationsnah ist, anders als wenn man ein paar mehr unterwegs ist, aber es ist alles sehr anspruchsvoll und noch ein Abenteuer.
Aber wenn man dann irgendwie doch mal anstatt links doch mal rechts geht, weil man nicht sieht, wo es lang geht, es ist ja dunkel. Wie macht man das? Also irgendwie muss man sich ja, an irgendwas muss man sich ja orientieren.
Also man orientiert sich, es ist gar nicht so dunkel. Also man orientiert sich ungefähr an der Wand. Es ist aber gar nicht so dunkel, wie man jetzt denkt. Jetzt, wenn man das nicht kennt, wie das ist, nachts auf einem Gletscher zu laufen, wenn es nicht gerade total bewölkt ist und Neumond, dann stellt man sich vielleicht trotzdem vor, es ist stockfinster, das ist es nicht. Also wenn mal nachts im Schnee laufen, gejoggt ist, bei einem Halbmond oder sogar einem Vollmond, weiß, dass man bei einer klaren Nacht kaum eine Stirnlampe braucht. Der Schnee reflektiert den Mond, man sieht dann doch viel und man sieht vor allem auch die Silhouetten der Berge und der Wand, wo man hin will. Und wenn man weiß, wo man hin will oder seine Route im Kopf hat, weiß man ja ungefähr, wo man rauskommt und kann dann schon etwas auf sich peilen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich durch so ein Spaltengewirr anspruchsvoll, aber man hat natürlich schon auch auf dem Kompass eine grobe Himmelsrichtung und schaut sich dann halt, wie man am sichersten und am besten dadurch kommt, immer grob in diese Richtung bewegend auf dem Kompass und versucht dann vom Groben immer mehr ins Feinere zu navigieren. Aber es ist natürlich viel Gefühl und man sollte sich vorher auf der Karte genau die Himmelsrichtung angeguckt und auch eingeprägt haben, weil sonst wird es schwierig.
Wie unterscheiden sich denn die Berge von den Alpen dort? Also außer, dass sie halt höher sind.
Das ist eine interessante Frage. Die habe ich mir damals dann auch gestellt. Und wenn man dann in Peru ist, kann man sie sich eigentlich in den Anden recht schnell beantworten. Also die Anden sind wahnsinnig faszinierend, weil sie sehr schmal sind. Von der Breite der Bergkette sind sie sehr schmal, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt. Und wenn man sich jetzt auch ins Bewusstsein ruft, die Cordillera Blanca ist im Durchschnitt ungefähr 30 Kilometer breit. Auf diesen 30 Kilometer geht es aber quasi von Meereshöhe oder ein bisschen höher auf bis zu 6, 8 hoch. Und auf der anderen Seite geht es dann ziemlich schnell wieder flach Richtung Amazonasbecken runter. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man so mal denkt, wie sieht denn was aus, wenn sowas gestaucht auf so wenig Raum ist, wie sind die Berge? Sind alles sehr, sehr steil. Also in den Alpen findet man sowas eigentlich vielleicht noch im Wallis oder in der Dauphiné, aber prinzipiell eher weniger, weil es sind alles sehr, sehr steile und anspruchsvolle Berge. Findet kaum leichte Hochtouren auf dort. Und man muss schon ein ganz guter Allround-Alpinist sein, wenn man da in dem breiten Spektrum unterwegs sein möchte. Es gibt ein paar Einsteigertouren, aber die meisten Touren erfordern dann doch schon etwas mehr Erfahrung oder bergsteigerisches Können. Und ja, ansonsten ist man sehr schnell vom Grün im Gletscher. Also es gibt dort, das ist mir aufgefallen, verhältnismäßig wenig das, was in den Alpen bei uns diese Geröllzone ist. Gell? Auf 2000 Meter hast du dann irgendwann keinen Baum mehr und dann kommen noch ein paar Latschenkiefern und vielleicht noch ein bisschen Gras und dann kommt erst mal 400 Höhenmeter nur Schotter. Das hast du dort verhältnismäßig wenig. Also du hast dann noch Krüppeltannen und Fichten oder was weiß ich, wie die heißen. So Krüppelgewächse und ein bisschen Gras und dann kommt schon auch ein bisschen Geröll, aber man ist ganz schnell im Schnee. Also der Übergang von dem Geröll ist sehr gering. Du kommst quasi fast vom Grünen oder minimal vom Grünen kommst du dann eigentlich mit weniger Gang sofort ins Eis, ins Ewige. Die Zone ist also verhältnismäßig. Also die Baumgrenze ist tatsächlich gut bis 4000 Meter dort, äquatornah, und dann kommt es recht schnell, dass du dann halt das ewige Eis hast. Das ist der größte Unterschied, plus die Steilheit.
Okay. Und jetzt warst du ja höhenkrank Betroffener. Wie erkennt man sowas und wie kann man das vermeiden, beziehungsweise wie bist du da wieder rausgekommen? Also es kann ja auch sehr gefährlich werden dann.
Also richtig höhenkrank würde ich mich jetzt ja doch bedingt bezeichnen, eher Berg. Also ich hatte eine ausgeprägte Bergkrankheit, das ist ja quasi die Vorstufe. Ich hatte kein Lungenödem oder Hirnödem oder die Vorstufe dazu. Aber ich war natürlich schon Berg- oder höhenkrank. Wie man es immer auch definieren möchte dann. Zeichnet sich im ersten Moment eigentlich hauptsächlich durch Kopfweh ab. Man hat unsagbare Kopfschmerzen, so pochende an den Schläfen. Und man ist appetitlos. In der nächsten Stufe kommt dann noch Erbrechen dazu und Matte- und Müdigkeitserscheinungen etc. pp., bis es dann wirklich kritisch wird. Das ist dann sozusagen schon, dann müssten alle Alarmglocken angehen, wenn du dann auch dich noch regelmäßig erbrichst und nichts aufnimmst und die Sauerstoffsättigung, wir hatten ja einen Pulsoximeter dabei, auch niedrig ist. Aber bei mir war es eben nur im ersten Moment viel starker Kopfschmerz und Appetitlosigkeit. Ich habe es dann trotzdem immer mal wieder probiert. Die Appetitlosigkeit wurde dann besser, aber der Kopfschmerz wurde eigentlich nie besser. Ich habe dann nachts mal eine Ibuprofen genommen, um auch ein bisschen schlafen zu können. Aber die Gefahr ist natürlich einfach, wenn du nicht akklimatisiert bist, da hilft nur die Zeit. Da kannst du eigentlich kaum was dagegen unternehmen, außer Zeit. Und das Problem in der Höhe ist, oder dort in der Cordillera Blanca, wo wir unterwegs waren, aber auch in diesem Seitental zum Alpamayo, der Talboden ist auf 4000 Meter. Man kann also nicht einfach mal niedriger absteigen. Und man ist alles, aber auch, wie ich gerade schon gesagt habe, die Berge sind sehr steil. Das heißt, man tut sich schwer zu akklimatisieren, um mal 500 Höhenmeter hochzulaufen und niedrig zu schlafen. Das sind eigentlich fast schon halbe Klettertouren oder sehr anstrengende Touren, um so weit hochzukommen. Das macht das Ganze natürlich noch herausfordernder. Und vor dem Hintergrund hatte ich dann auch Probleme, mich einfach zu regenerieren. Also du regenerierst dich da nachts nicht mehr und dann wird es problematisch, gell? Wenn du dann kaum schläfst oder schlecht schläfst und dann wird so sukzessive deine Sauerstoffsättigung immer ein bisschen schlechter und du erholst dich halt einfach nicht mehr, weil du ja tagsüber dann trotzdem mal was schleppst und ins Hochlager bringst. Mal rufst du dich dann zwar schon aus, aber es wird eigentlich immer schleichend so ein bisschen anstrengender und irgendwann musst du dann halt auch sagen, okay, auf der Höhe muss ich jetzt bleiben, aber höher geht es halt für mich einfach nicht mehr. Vor allem die Schlafhöhe ist ja das Entscheidende.
Wenn jetzt jemand sagt, ich will auch mal nach Peru klettern, das klingt alles total verführerisch. Welchen Tipp würdest du ihm geben im Sinne von Vorbereitung und so weiter? Also was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
Ich würde mich nicht mehr im Team so überzeugen lassen, es einfach mal zu probieren, sondern bei der Akklimatisation muss jeder für sich selbst wissen, wie er es angeht. Manche akklimatisieren sich schneller, manche langsamer. Da darf man sich aber auch nicht von anderen Benchmarks oder anderen überzeugen lassen. Das muss jeder für sich herausfinden. Ich selbst bin ja jetzt noch nicht so höhenerfahren gewesen. Das war eine gute Lehreinheit. Ich weiß jetzt, wie ich es auch in den Höhen noch besser macht, dass ich einfach mehr auf mich schauen muss. Ein großer Tipp ist auch, sucht euch einen Kontakt, der Spanisch spricht oder lernt Spanisch. Also man kommt tatsächlich dort ohne Spanisch nicht weiter. Also der Steffen hat bei uns wenigstens ein bisschen Spanisch gesprochen und wir hatten mit dem Willi jemanden, eine Kontaktperson, die fließend Englisch gesprochen hat und uns alles verhandelt hat und gerade mit den Eseltreibern in diesen Seitentälern, diese Einheimischen, da redet kein Mensch Englisch. Also man kommt da tatsächlich nur mit Spanisch oder Quechua, das ist diese einheimische Sprache, dieser Bergvölker weiter. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, gut trainieren, sich vorher vielleicht tatsächlich in den Alpen etwas zu akklimatisieren und eine gewisse Planung, wobei ich schon sagen muss, Südamerika oder gerade Peru verzeiht auch Anfängerfehler und auch ist auch vielleicht eher was für verpeilte Menschen. Man kann dann doch vor Ort recht viel noch kletten, anders als es wahrscheinlich im Himalaya oder in Pamir ist, wo man dann wirklich 3 Tage mit dem Auto jenseits von einer Zivilisation fährt und wenn man dann halt was nicht dabei hat, dann hat man es halt nicht dabei.
Da bleibt mir eigentlich so als Abschlussfrage nur noch zu stellen, wann gehst du wieder hin?
Ja, also die anspruchsvollste Tour für mich war ja dann die Pisco Südwand, die auch sehr steil war mit dem Serag, die wir ja dann zu fünft auch bestiegen haben, auch mit als erste Seilschaft der Saison. Und daneben standen dann schon auch, oder zweite Seilschaft der Saison, das war nicht so ganz rauszufinden, es gab kaum Infos. Und daneben stehen schon noch einige schöne Wände, wo ich sagen muss, wenn man sich hier in den Alpen noch weiterentwickelt, das reizt dann schon, gerade in so einem guten Team. Und ich habe ja jetzt noch einen Sack am Alpamayo und auch am Hato vom Rajo hängen. Also die muss ich irgendwann abholen. Wann geht's wieder hin? Also das hängt ja immer von der privaten Situation auch ab. Aber ich würde mal sagen, als bei 19 steht so am Horizont vielleicht auch eine andere Expedition, ganz andere Richtung, eben ins Pamir. Da habe ich auch noch einen schönen 6000er, der selten bestiegen wird, der nicht so schwer ist, aber der mich auch reizt. Und ja, vielleicht geht es dann 2020, 2021 nochmal nach Peru. Also ich meine, wäre ja ganz schön, gell? Noch vorm 40. Geburtstag.
Also mit Seracs kannst du mich nicht locken, mit Gletscher auch nicht, mit irgendwelchen Hängen oder Eisrinnen auch nicht. Aber vielleicht, ich überlege mir das mal, vielleicht Mutti Basecamp oder sowas.
Ja, also,
Das fände ich mal spannend.
genau, also gerne. Robert, wir brauchen immer einen Koch, einen guten Fotografen. Ich meine, wir suchen uns dann auch eine Wand aus, wo du
Nein, nein.
mit einem 800er Tele uns perfekt rausfokussieren
Ach
kannst
so.
aus dem Basecamp. So werden ja die meisten guten Bergsteiger oder viele, nachdem jetzt gut, jetzt gibt es Drohnen, aber früher hat man ja tatsächlich nur die Bergsteiger fotografiert. Also es gibt Spielraum für dich, wie du siehst. Und du hast ja den ein oder anderen See, wie du mir geschrieben hast, auch sehr fotogen und schön gefunden dort.
Ja, bin ich gespannt. Ich freue mich, dass du mir vielleicht ein, zwei Bilder dann mal noch schickst, damit ich die verlinken kann
Gerne.
bzw. einbinden kann, weil das war sensationell und ich fand das auch mit dem Live-Tracker sehr spannend, euch da so ein Stück weit zu befolgen und das, was ich auf Google Maps da gesehen habe, da war ich dann schon etwas neidisch. Ja, aber ich kenne das noch so ein bisschen von Patagonien. Also ich war ja am Fitzroy beziehungsweise Cerro Torre und das ist schon beeindruckend, diese ganze Kette da, wenn man das sieht. Und die sind jetzt noch gar nicht so hoch, aber allein das Eis und der Fels, also es ist komplett, also ich finde es komplett was anderes irgendwie als die Alpen. Also dort hatte ich irgendwie das Gefühl, das, was bei uns auf 2000 Meter ist, war dort auf 100 Meter Seehöhe. Also das war, ja.
Ja, Patagonien steht auch noch ganz oben bei mir, aber mal gucken, wann das kommt. Aber ja, so ist es tatsächlich auch. Also es ist was ganz was anderes, nicht auf Seehöhe, sondern eher etwas höher, aber es ist definitiv was ganz anderes. Aber ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, dort, der sich für einen guten Bergsteiger auch hält oder der auch einer ist, dort Bergsteigen zu gehen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und es ist ein faires Gebiet mit sehr netten Leuten. Und man kann da tatsächlich, um auch es selbst anzugehen, ist es mit eigentlich das Beste. Deswegen habe ich das ja auch ausgewählt, wo man in einem kontrollierten Umfeld, sage ich jetzt mal, eigene Erfahrungen sammeln kann, ohne jetzt irgendwie, dass Schnitzer jetzt einem komplett die Planung zerstören, sondern die kann man noch kletten. Und das, also für jemanden, der einsteigen will in eigens geplante Expeditionen, durchaus ein großer Tipp.
Sehr gut. Auf die Abschlussfragen kann man heute verzichten. Wer die hören möchte von Florian, der geht auf vitaminberge.de/001. Und ja, dann danke ich dir für deine Einblicke. Hab mich super gefreut, dich mal wieder zumindest virtuell zu sehen. Und ich hoffe, das hören wir irgendwann demnächst mal persönlich vor Ort wieder nach.
Also, das hoffe ich auch, Robert. Du bist herzlich willkommen hier jederzeit in Freiburg. Und ja, ich kenne jetzt
Du bist
bisher
auch im
nur.
Hegau willkommen.
Ja, aber da sind ja die Berge nicht so hoch, gell? Also, da kann man sie ja nicht einmal Berge nennen. Hier kann man sie ja auch nicht Berge nennen. Aber hier kann man wenigstens 1000 Höhenmeter machen. Da kann man ja nur 300 machen.
Ja, wenn man das viermal macht, dann ist man auch über 1000.
Okay, ich gebe dir recht. Also, machen wir so. Ich komme mal zu dir und du kommst mal zu mir.
Sehr gut, machen wir so. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und vielen Dank.
Danke, Robert. Also hat mich gefreut und auch dir noch einen schönen Abend und jetzt eine gute Nacht.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.